Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Und ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Heute sprechen wir über das sechste Kapitel der neuen Star Wars Serie The Mandalorian. Diese trägt den Titel The Prisoner und den deutschen Titel heute vergessen wir rauszuschreiben. Vermutlich Der Gefangene oder so ähnlich.
Ich glaube, ja.
Gut, Jo. Ich glaube, um es gleich mal vorne wegzuschicken, in dieser Folge haben sie den Name-Dropping-Faktor nochmal hochgeschraubt im Sinne von, wir erwähnen ganz oft Sachen, die man schon aus dem Star Wars-Universum kennt, damit wir auch nicht vergessen, dass das tatsächlich eine Star Wars-Serie ist, weil für mich war diese Folge fast schon kein Star Wars-Produkt mehr.
Ich finde auch, dass das wichtig war, dieses Dropping von Star Wars-Gegenständen, weil es für mich, um das einfach mal vorweg zu schicken, der neue Tiefpunkt von bewegten Star Wars-Material ist.
Wow, okay. Ich hatte es jetzt gar nicht so wertend gemeint. Ich meinte es eher stilistisch, aber natürlich, wenn du meinst, das hat dir gar nicht gefallen, dann...
Fast nicht.
Ja, gut.
Aber die Folge heißt Der Gefangene,
ja. Ja, Der Gefangene, danke. Wir hüpfen trotzdem mal rein in unsere Besprechung, wie wir es immer tun, nämlich so an der Handlung entlang gehangelt, oder?
Ja.
Und wir fangen da gleich mal an mit, ich weiß nicht, nennen wir es Klischee, nennen wir es Trope, wie auch immer. Wir müssen ein Team zusammenstellen für den neuen Heist, den wir planen. Also wir haben hier einen neuen Charakter, der von Mark Boone Jr. gespielt wird. Irgendwie ist so ein Typ, den man schon 100-mal gesehen hat. Oder zumindest gefühlt 100-mal.
Ja, zum Beispiel aus Batman Begins oder Sons of Anarchy.
Genau, und ich glaube Memento.
Genau, ja.
Und hier spielt er halt offensichtlich so einen, ich weiß nicht, ob es der Chef von so einer Schmugglerbasis ist oder
Kopfgeldjäger-Basis. Soweit ich das verstanden habe, ein Syndikat, weil sie sagen irgendwie, sie müssen wen von einem fremden Syndikat befreien.
Da ist
irgendwie geschlossen, dass sie auch ein Syndikat sind.
Ja. Macht Sinn. Genau, das ist auch ihr Auftrag. Sie müssen einen eben besagten Gefangenen irgendwo rausholen.
Ja.
Und dazu braucht man eine Crew. Und wer gehört zu dieser Crew? Zum Beispiel der werte Bill Burr. Das ist ein Comedian, der jetzt immer mal wieder einen Schauspiel-Gig anscheinend annimmt. Den kenne ich auch aus dem John Favreau seiner Kochsendung, Chefshow. Ja. Das ist der eine. Und vielleicht führst du uns jetzt weiter, bevor ich dann noch weiter bin.
Also ganz kurz, wollte ich noch zum Anfang sagen, es ist das erste Mal, also man merkt, du hast schon gesagt, bei der Folge ist es einiges ein bisschen anders als bei bisherigen Folgen. Es ist die erste Folge, wo die obligate Baby Yoda is cute-Szene fehlt.
Stimmt.
Baby Yoda kommt, ich hab's nachgeschaut, erst bei Minute 12 oder 13.
Ja, und ich habe mich dann auch schon mal kurz gefragt, möglicherweise ist das ein Flashback zu einer vorherigen Geschichte, die vor Baby Yoda spielt, aber nein, es kommt ja immer mal wieder der Carl Weathers Charakter, der Grief Kagar, immer mal kurz als Hologramm und sagt, hey, wir können das alles irgendwie, man versteht nicht viel, aber es geht wohl darum, dass die Gilde irgendwie, oder der Klient bereit ist, quasi alles zu vergeben, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn er solange halt die Beute ausliefert. Aber ja, genau, nein, also es spielt jetzt in unserem normalen Handlungsstrang, mit Ausnahme dieser Flashbacks vom Bürgerkrieg, haben wir da jetzt immer dieselbe Zeitebene.
Und auch chronologisch hintereinander, scheint so.
Wirkt ganz so, genau. Aber genau, der Baby Yoda ist offensichtlich erstmal nicht Teil dieser Sendung für die ersten 12 Minuten.
12 Minuten, ja. Na gut, also dieser Charakter von Mark Boone Jr. gespielt heißt Ran, das ist der Chef von diesem Syndikat. Du hast schon Bill Murray angesprochen, der heißt Mayfeld. Das ist so der Leader und der neue Chef in der Front, weil der Ran, der offenbar mit Mando befreundet ist aus früheren Tagen, der ist ein bisschen dick geworden und sitzt zu Hause und auf seiner Station und geht nicht mehr ins Feld. Mayfeld ist seine...
Man delegiert dann irgendwann, wenn man in der Hierarchie nach oben geht, dann fängt man an zu delegieren und das ist auch okay.
Führen, folgen, zum Teufel scheren oder so hat es geheißen bei Idiocracy. Und Ran ist zum Führen übergegangen. Mayfeld folgt im Feld, aber der ist der Chef im Feld. Dann Berg, das ist dieser rot gehörnte Devaronianer, auf Englisch Devaronian. Die kennen wir auch schon aus Episode 4, glaube ich. Da taucht einer in der Kantine auf und sitzt so im Eck und grinst
teuflisch.
Und teuflisch. Ganz kurz, diese Devaronianer sind laut diversen Wikipedias eine der ersten Rassen, die den Hyperraumsprung managen quasi.
Okay.
Interessiert uns in der Folge aber genau gar nicht.
Im Gegenteil sogar.
Dazu kommt auch, dass, was auch noch wichtig bei dieser Rasse ist und überall hervorgehoben wird, dass die einen stark ausgeprägten Sexualdimorphismus haben. Das heißt, die Frauen schauen ganz anders aus als die Männer. Die Frauen haben nämlich keine Hörner, sondern lange Haare.
Ah, okay.
Interessiert uns für diese Folge auch nicht.
Genau, wir sehen hier nur ein männliches Exemplar und ich glaube nicht, er wirkt zumindest nicht so, als wäre er sonderlich interessiert an Raumfahrtforschung, weil er ist eindeutig hier der Muscle.
Genau, der Haut drauf.
Gespielt von Clancy Brown, auch so ein Typ, der oft mal irgendwie so einen Südstaaten-Gentleman spielt oder sowas in die Richtung.
Ja, also erwähnenswert finde ich vielleicht Die Verurteilten, weil das einfach der höchstbewertete Film auf IMDb ist. Mhm. Also auf Englisch Shawshank Redemption. Sonst spielt er mit bei Starship Troopers, bei Thor 3, Warcraft und so Zeugs. Dann mein Favorite in der Folge, der Druide Zero, gespielt von Richard genau der.
Morris Moss aus IT Crowd. Nicht gespielt, gesprochen.
Gesprochen, natürlich, gesprochen. Genau. Gespielt wird er von wem anderen, stimmt.
Ja. Ja.
Aber auf jeden Fall, er wird gesprochen von, ich nenne ihn jetzt einfach mal Morris Moss aus IT Crowd. Und das ist mal ein wirklich geiles Cameo, finde ich. weil er halt echt auch so einfach klingt wie Moss. Er hat einfach diesen britischen Nerd-Slang, dieser Druide.
Ja.
Und das habe ich ganz geil gefunden. Dann taucht noch auf die Twi'lek Shian. Gespielt von Natalia Tina. Die kennt man als Tonks von Harry Potter.
Und Osha von Game of Thrones.
Ah ja, voll. Ganz kurz, den Charakter habe ich unglaublich anstrengend. Eigentlich habe ich alle Charaktere unglaublich anstrengend gefunden. Das macht die Folge auch so schlimm. Also es sind einfach völlig belanglose, uninteressante Klischee-Charaktere, die außer unfreundlich und gestört deppert einfach gar nichts sind.
Ich habe sie sofort Harley Twi'lek genannt,
genau,
wie ich sie zum ersten Mal gesehen habe.
Also mein erster Gedanke war Catwoman, also dieses bipolare, ich liebe dich und ich will dich kratzen, aber eigentlich Harley Quinn passt natürlich noch besser.
Ja, wobei ich zugeben muss, ich kenne nur die Harley Quinn aus Suicide Squad. Ich habe noch nicht den Redemption of Harley Quinn oder wie heißt Emancipation of Harley Quinn, Birds of Prey, den hatte ich noch nicht gesehen. Ich glaube, da ist es vielleicht ein bisschen ein angenehmer Charakter, den man da zu sehen bekommt.
Jein. Also die Meinungen mögen auseinandergehen. Meiner Meinung nach kannst du den Film sparen. Aber gut, das ist unser Team aus 5. Also Mando ist der 5. Er soll eigentlich nur das Schiff dazu beitragen, weil das Schiff so alt und schrottig ist, dass es auf keinem Scanner und keinem Radar und keinem Verzeichnis auftaucht. Sie machen dann, ich möchte noch kurz was zu der Station sagen, in der das Ganze startet, also diese Syndicate-Station, die hat mir optisch eigentlich gut gefallen, weil die optisch so un-Star Wars irgendwie ist. Die ist so ein bisschen, es hat mich viel mehr an Guardians of the Galaxy oder die alten Heavy-Metal-Comics erinnert, also die Metall-Orlans oder wie die auf Französisch heißen. Also es hat irgendwie sowas, so einen Trashing-Charme irgendwie, das habe ich eigentlich ganz cool gefunden. Sie machen dann den Plan, dass sie eben dieses Prisonership, New Republic Prisonership angreifen und da einen Gefangenen rausbailen. Mando ist ein bisschen enttäuscht, weil sie gar kein feindliches Syndikat angreifen, sondern halt die Republik und irgendwie hat er da nicht so Bock drauf. Weil sie da einen ganz verrückten Anflugvektor brauchen, muss der Druide Zero das Schiff steuern, was im Mando natürlich auch nicht so taugt, weil er erstens Druiden nicht mag und zweitens sein Schiff wahrscheinlich ungern aus der Hand gibt.
Verstehe ich auch.
Ich auch. Da haben wir halt wieder so einen Star Wars, so eine Szene, die uns an die alten Filme erinnert. Der Druide hat so einen Roboterarm wie R2-D2 im Todesstern, wo er in seinen runden USB-Anschluss reinfährt und das Schiff halt so steuert.
Ja, genau. Was ich übrigens auch sehr interessant finde, ist ja, wie sie das User Interface gestalten. Das war etwas, das ist jetzt nicht neu. Das haben wir auch schon gesehen am. Also, chronologisch in der Filmreihenfolge waren ja natürlich die Episoden 4, 5, 6 die ersten, wissen wir ja.
Ja.
Und damals war natürlich das Design und auch die Möglichkeit, wie man Computergrafik darstellt, noch was ganz was anderes. Und deswegen hatten die Episoden, zumindest die dritte Episode, dann auch ein bisschen den Auftrag sozusagen, das Design retroaktiv in die richtige Chronologie zu führen, weil die Designs aus Episode 1 und 2 durchaus, ich sag mal, 2000er zeitgemäß waren oder 90er Jahre zeitgemäß waren, wie auch immer man es dann, wann es auch immer designt wurden. Und dann mussten die wieder zurückführen, rein von der visuellen Bildsprache in das Retro-mäßige, also rückwärts gedachte Retro. War natürlich in den 80er Jahren, 70er Jahren war es natürlich nicht Retro, aber jetzt wird es uns als präsentiert als Retro-Design. Und ich fand, das hat Episode 3 relativ geschickt gemacht, dass dann dieses Retro-Design, was auch irgendwie dann auch mit dem Imperium ein bisschen gleichgesetzt wurde, so diese eckigen Konsolen und diese dicken Computerknöpfe, die es dann halt auf einmal gab, dass sie das wieder eingeführt haben. Und auch jetzt in Episode, ich sag mal nach Episode 6, aber natürlich dann auch in späteren Episoden 7, 8, 9, haben wir immer dieses Retro-designte Schiffsinterface und alle Konsolen und Computerinterfaces haben dieses Retro-Design. Wie praktisch das jetzt ist, kann man hinterfragen, aber ich finde, es fällt ganz gut so in diese Märchenschiene eigentlich rein.
Zwei Anmerkungen dazu. Erstens mal könnte man ja davon ausgehen, dass Technik immer einfacher wird, also einfacher zu bedienen. Siehe, moderne Windows-Rechner schauen aus wie ein Smartphone, also vom Layout irgendwie. Mhm. Du hast große Buttons und
du brauchst nur noch ein bisschen visuelles Feedback, dass du weißt, der Computer rechnet mir gerade was aus.
Genau, und drum reichen diese Tetris-Grafiken mit diesen großen Pixeln. Ich finde übrigens, dass J.J. Abrams das echt fantastisch gemacht hat mit Episode 7, dass er einfach diesen Look von 4, 5, 6 weitergesponnen hat. Und ich finde auch Mandalorian macht das toll. Mhm. Ich frage mich eigentlich, wie der Lucas, also George Lucas, auf die Idee gekommen ist, dass er bei 1, 2, 3 plötzlich so ein High-End-Technik-Design macht.
Das kann ich dir nicht beantworten, aber sie haben sich wahrscheinlich schon was gedacht. Ich glaube nicht, dass da jemand von Lucasfilm einfach das, wie soll man sagen, hingenommen hat und sie einfach gemacht haben. Ich glaube, die hatten da schon diskutiert, wie sie das machen. Und ich finde auch den Ansatz nicht verkehrt, weil was würdest du sonst machen? Sonst müsstest du irgendwie das Design von 1, 2, 3 so anlegen wie in den 40er, 50er Jahren, wo es de facto noch keine wirklichen User Interfaces gab, die keine Holzknöpfe waren oder vielleicht Plastikknöpfe oder sowas.
Ja, oder sie hätten halt schon auch einfach denselben Stil übernehmen können. Also diese großen grünen Vektorgrafiken, nenne ich es erstmal.
Mhm.
Ja, aber klar. Ich meine, ich habe mich damit abgefunden, ich finde, es wirkt auch so ein bisschen, das Imperium macht die Galaxie schlechter, es wird ein faschistischer, dunkler Ort und damit wird einfach auch die Technik schlechter. Also die Welt entwickelt sich einfach ein bisschen, die Galaxie entwickelt sich zurück. Und das
ist schöner Symbolismus der Technik.
Mhm. Mhm. Ich glaube, wir könnten das Ganze eigentlich wirklich guten Gewissens zum Lo-Fi einordnen, oder? Also so wie Alien, das bezeichnen die Leute gerne als Lo-Fi.
Okay.
Und also dieses Science-Fiction wie aus den 70er Jahren.
Ja.
Und die neuen Alien-Filme versuchen dieses Design auch aufzugreifen. Und zum Beispiel das Spiel Alien Isolation, die haben sich wirklich Mühe gegeben, dass sie quasi eben versuchen, diesen Retro-Look hinzukriegen. Und ich glaube, da ist der Name Lo-Fi aufgekommen.
Okay.
Sie greifen dieses Schiff an, der Droide Zero steuert ganz heldenhaft und ruckartig dahin. Kurz noch, am Flug beefen sich diese Gangster und Mando ein bisschen an. Mando rauft ein bisschen mit dem Berg, mit dem großen roten Gehörnten. Ich hab's einfach super unsympathisch alles miteinander gefunden und anstrengend und es war nicht lustig, es hat mich einfach nur genervt.
Ja.
Wie ist es dir gegangen? Also geben dir diese Charaktere was?
Nein. Ich bin da bei dir. Ich finde das auch immer, man hat es erstens schon 100-mal gesehen gefühlt. Das heißt, klar, die einmal so einzuführen ist ja okay, damit wir wissen, woran wir sind. Aber dann sagt es uns eh nur noch das, was wir schon wissen. Und wenn die Charaktere jetzt anders gestrickt wären, dann würde es ja Sinn machen, die miteinander diskutieren zu lassen, wenn wir dann draufkommen, oh, die sind ja gar nicht so doof oder so böse oder was auch immer. Aber sie waren ja genauso doof und böse, wie wir von Anfang an geglaubt haben. Also es hat tatsächlich wenig. Es hat es vielleicht ein bisschen verstärkt, aber auf Kosten dessen, dass wir ein bisschen genervt von den Charakteren waren, definitiv. Ich wahrscheinlich weniger als du, was ich so raushöre. Aber
also mich jetzt. Es mag daran liegen, dass ich die Folge halt wirklich heute Nacht von 12 bis 1 geschaut habe und schon recht müde war nach einem langen, harten Arbeitstag. Aber ich habe halt. Ja, also ich nehme jetzt wieder mein Fazit vorweg. Wäre das die erste Folge gewesen, hätte ich nicht bis zum Nachspann geschaut und hätte nicht weiter Mandalorian geschaut.
Oh,
ich habe
wow.
die wirklich ganz, ganz schrecklich gefunden.
Okay.
Meine Gefühle ändern sich dann gegen Ende hin ein bisschen, um sich dann wieder zu ändern, aber dazu später. Noch zu dem Hyperraumsprung und dem Flug vom Druiden. Wir sehen wieder, seit Disney Star Wars übernommen hat, dauern Hyperraumsprünge einfach genauso lang, wie die Dialoge auf dem Hyperraumsprung dauern müssen.
Oder sogar ein bisschen kürzer, weil sie werden ja sogar unterbrochen.
Ja.
Ah, aber ein wichtiger Punkt passiert dann noch im Hyperraum und in dieser komischen Rauferei von Mando und dem Burberg. Die Tür wird geöffnet und wir sehen zum ersten Mal The Kid, Baby Yoda.
Stimmt, und ich habe dann halt gleich gedacht, oh mein Gott, die werden wieder irgendwie rauskriegen, dass da Kopfgeld auf Baby Yoda ausgesetzt ist und es wird dann so zum Konflikt kommen. Aber positiverweise überrascht mich die Folge und es kommt anders zum Konflikt. sie entern dann dieses New Republic's Prison Ship, was mich wieder angegangen ist. Sau fade Druiden, völlig fade Gänge, weiße Gänge. Wir kennen weiße Gänge zum Beispiel vom Blockade Runner aus Episode 4, aber das waren einfach, die haben einfach nicht nach Raumschiff ausgeschaut und gar nichts. Das waren einfach völlig belanglose weiße Gänge. I was highly disappointed. Die ganze Szene, wie sie dem Schiff rumrennen.
Aber gut, es ist halt auch ein Gefängnis. Es ist jetzt nicht unbedingt die Luxusvilla eines Space Lords.
Das stimmt schon, aber irgendwie, also für mich hat es einfach nicht ausgeschaut, wie irgendwie, als hätte sich irgendwer Mühe gegeben bei dem Design. Ich habe es einfach...
Ich weiß, was du sagen willst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wahrscheinlich eine sehr begabte Person sich sehr viel Mühe gegeben hat.
Das stimmt.
Damit es genauso ausschaut, als hätte sich niemand Mühe gegeben.
Das mag sein, aber dann haben sie... Okay. Ich weiß auch, was du sagen willst. In meinen Augen haben sie hochgradig versagt, weil die Serie halt einfach auch nur dann auf diesem weißen, also die Folge einfach nur in diesem weißen Schiff spielt, wo einfach keinerlei Abwechslung ist. Später wird's rot, weil die Lampen auf rot wechseln. Mando erledigt dann ein paar Druiden, während alle anderen einfach nur blöd rumstehen und zuschauen.
Ja, und warum muss er die Druiden erledigen? Weil da wieder mal wer seine Knarre nicht im Zaum halten kann und der Burg da unbedingt diesen komischen Maus-Druiden
abknallen muss.
Genau. Klassischer Trottel-Move, wie man ihn aus manchen Heist-Movies kennt, wo irgendwie der große, muskulöse Typ einen Scheiß baut.
Genau. Also wieder einfach nur Klischee, ohne irgendwelchen Versuchen, dieses Klischee zu brechen. Sie kommen dann zu einer verschlossenen Tür. Der Druide funkt ihnen durch, dass da ein menschlicher Organismus dahinter ist oder ein biologischer, was unerwartet ist, weil sie eigentlich geglaubt haben, dass da nur Druiden am Schiff sind.
Genau.
Da ist dann ein Soldat, so ein Republic-Soldat dahinter, gespielt von einem gewissen Matt Lantner, der deshalb interessant ist, weil er in den ganzen animierten Sachen Anakin Skywalker spricht.
Ah.
Also bei Star Wars Rebels, aber auch bei Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront 2, um genau zu sein. Der ist eher so ein Synchronsprecher, der Schauspieler. Oder er spricht auch Aquaman in den animierten DC-Filmen und so. Naja, auf jeden Fall, der ist halt dieser typisch eingeschüchterte Soldat, der gegen diese Horde wilder Gangster da jetzt ankämpfen muss. Und der hat furchtbar Angst und Mando versucht, die Situation irgendwie zu beruhigen. Aber die schreien natürlich alle rum und zücken Waffen und... Dann holt er einen Tracking-Beacon raus, also so einen Peilsender, oder? Kann man das als Peilsender übersetzen?
Ja, definitiv, hätte ich so gesagt, ja.
Und alle wissen, oh mein Gott, wenn dieser Peilsender erst aktiviert wird, dann kommt da sofort die Republik und sie werden alle sterben.
Ich musste hier widersprechen, es wissen nicht alle, eine Person weiß es mindestens nicht, weil das bietet uns die Gelegenheit, es auch dem Zusehern zu erklären.
Genau, Burke, glaube ich, fragt, was ist das? Oder was, die Twi'lek?
Ich glaube, die Twi'lek, die Shi'an, ja. Egal, irgendjemand fragt, was ist das? Ja. Und ja, und dann wird halt expositionsmäßig erklärt, ja, wenn der aktiviert wird, dann kommt sofort die halbe neue Republik und schießt uns in ein Stückchen.
Wobei die halbe neue Republik 3 X-Wings sind, wie sich das herausstellen wird.
Aber hier haben wir wieder einen Punkt, sowas ist ja ganz gerne mal so Exposition, so irgendwelche kleinen Vehikel, damit auch die Zuseherinnen und Zuseher etwas lernen können über die Welt.
Ja, ja.
In Form von einem Charakter, der etwas nicht weiß und die anderen können es ihm erklären. Schön und gut. War aber hier extrem oft so der Fall irgendwie. Wir haben voll viel über Mandos Vergangenheit, okay, nicht voll viel, aber es wurde oft angesprochen, dass er eine Vergangenheit hat, die offensichtlich schon mit Schmugglern und dergleichen zu tun hatte, irgendwelche Aufträge, die er erfüllt hat. Komische Andeutungen, weißt du noch, dieser eine arge Auftrag auf Ixelborgs Z und weiß ich nicht was und da gibt es Geschichte und der Mando ist voll arg drauf, aber es wird auch immer oft betont, wie sehr er nicht diesem Code folgt und so weiter und
ja.
Dass er eben noch keinen Helm abgenommen hat, aber gleichzeitig hatte er dann wohl offensichtlich irgendein Gspusi mit der Shian, wie auch immer das laufen soll, wenn er den Helm nicht abnehmen darf. Sie wieseln sich das ein bisschen durch, weil sie sagen, sie sprechen sogar an. Also sie sagt sogar schon, oh, aber eine Lady erzählt natürlich nichts von dem, was sie so erlebt hat.
Aber oh, die Antwort ist, God's Loophole ist die Antwort.
ja, auch wird hier fallen gelassen, so eben, was ich vorher schon gesagt habe, so diese Star Wars-Referenzen. Einerseits wird auf Cantobite verwiesen mit Slotmaschinen, was wir ja, wie wir jetzt in Episode 8 gelernt haben, ein Casino-Planet ist. Dann wird auf Gungans verwiesen, die wir auch von der Boost kennen. Also hier wird wieder.
Du bist ein Gungan?
Ja, genau. Und dann sogar dieser Gungan, nennen wir ihn mal Dialekt, imitiert. Ist halt alles schön. Hey, wisst ihr noch Star Wars, Star Wars? Kennt ihr noch? Ja, und dann mit diesem Mexican Standoff, der eins der wenigen Elemente ist, die wirklich noch Western-Charakter haben in dieser Folge, triggern wir jetzt den Rest der Folge an, wo nämlich, also die Twi'lek bringt jetzt diesen New Republic-Soldaten da jetzt trotzdem um, obwohl sie eigentlich gerade so schön im Standoff waren. Und das triggert aber blöderweise auch diesen, oder der Soldat kann noch diesen
Tracking Beacon.
Genau, diesen Peilsender einmal aktivieren und dadurch triggern sie jetzt den Notfallsmodus dieser Station. Und du hast vorher schon gesagt, weiße Gänge, die dich gar nicht an Star Wars interessieren. Ab jetzt war für mich der Punkt, wo es eigentlich kein Star Wars Konstrukt mehr war, sondern es hat mich ein bisschen erinnert. Oh Mann. Es hat mich erinnert an Filme wie jetzt 2001 sogar, Odyssee im Weltall, Kubrick-Film. Okay. So ein bisschen die Szenen mit Hell und so. Aber ja, auch stimmt, an Filme, ich sage jetzt mal, wie Alien, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, man wird jetzt da belauert von irgendwelchen bösen Entitäten, die einem auflauern können. Es ist eindeutig ein anderer Vibe, als wir den aus Star Wars kennen. Sogar noch bedrohlicher, noch düsterer als der sozusagen Kriegsfilm Rogue One, würde ich jetzt mal meinen, wo es schon
ernsthaft?
Ein bisschen. Ja, finde ich schon. Das, okay. Also gerade dann so Szenen, wo sich die Leute gegenseitig auflauern, was dann eher später ist, also weil sie sind jetzt immer noch am Weg zu dem eigentlichen Gefangenen, den wollen sie jetzt trotzdem rausholen. Aber später kommen dann ein paar Szenen, wo man schon gedacht hat, wow, das hättest in einem Star Wars, in der Skywalker-Saga hättest du so nie gefilmt.
Natürlich.
Und auch nicht in den Anthology-Filmen bisher.
Spannend. Ich hab's, also ich verstehe, kann ich nachvollziehen, deine Meinung. Hätte für mich wahrscheinlich besser funktioniert, wenn zumindest einer von diesen Charakteren irgendwie sympathisch gewesen wäre. Also dieses Jäger und Gejagte und so weiter, zwar finde ich halt wieder einfach nur dann so eine Aneinanderreihung von Klischees, so, kommen wir mal später dazu, wenn wir ihn befreit haben, den Queen.
Genau, also sie sind dann am Weg dort zu dieser Gefängniszelle. Kommen an ein paar Leuten vorbei, die vermutlich irgendwelche Referenzen nicht verstehen habe.
Sind zumindest auf IMDb nicht gelistet.
Okay, einer schaut aus wie ein imperialer Soldat, hätte ich mal gesagt, oder? Zumindest.
Ja, dann irgendwie auch wieder Wesen, die mir irgendwie bekannt vorkommen, aber ich bin mir das auch nicht sicher.
Ja.
Sind auf jeden Fall keine Cameos, jedenfalls im Nachspann werden sie nicht erwähnt und auf IMDb haben sie auch keine Namen.
Na dann.
Ja, sie finden endlich die Zelle. In der Zelle ist ein gewisser Quinn. Das ist offenbar der Bruder von der Shian. Also auch ein Twi'lek, der noch finsterer ausschaut und noch lächerlicher, hahaha, ich bin der Böse, macht.
Ja, ja.
Und seine Vampirzähne zeigt. Ich habe gar nicht gewusst, dass Twi'leks Vampirzähne haben, aber okay. Ja, und Überraschung, sie holen Quinn raus. Quinn sagt, ha, der mich da eingebuchtet hat, befreit mich jetzt auch wieder. Oder so irgendwie. Und sie werfen Mando in die Zelle, der plötzlich sich überrumpeln lässt und eingesperrt wird. Und dann wollen sie abhauen. Sie haben noch 20 Minuten, bevor die Republik kommt. Und Mando kann sich befreien, indem er einen Druiden, der vorbeigeht, mit seinem Fangseil holt.
Ihm den Mando Arm geht, abreißt und im Arm ist dann der Schlüssel drin.
Genau, dieser USB-Schlüssel, den wir schon kennen von R2 und von Zero.
Genau, ich finde es so schön, dass die ein standardisierte Buchse haben für solche Sachen.
Das ist wichtig. vor allem einfach auch die imperialen Schiffe und die Republikschiffe, dass das alles einheitlich ist, gut genormt.
Ja.
Gut, Mando geht wieder in diese Schaltzentrale, macht alle Türen zu und hackt nebenbei über sein, das kann er ja, das hat er vorher schon bewiesen, wie er die Schranktüren zugemacht hat in der Razor Crest. Wirft Zero quasi aus den Systemen der Razor Crest raus, dass der nicht mehr sieht, wo wer ist. Und dann kommt jetzt dieser Horrorfilm-Aspekt, den du erwähnt hast, dieser Alien-Aspekt, wo sie durch die Gänge schleichen und sich gegenseitig jagen. Rotes Licht, Mando trennt durch die Feuertüren oder was auch immer, trennt die Gruppe, die Gangster. Und die trennen sich dann halt auch wieder, wo ich mir wieder gedacht habe, bestes Horrorfilm-Klischee. Oh, es ist ein finsterer Wald, wir sollten uns unbedingt trennen und allein auf Jagd gehen, gegen den Typen, der allein alle von uns fertig machen könnte. Er trifft dann auf Burke noch in dieser Schaltzentrale, indem er ihm von der Decke aus oben auflauert und ihn so hochhängen will, quasi mit seinem. Das gelingt ihm nicht, das habe ich wieder schön gefunden. Da haben wir letzte Folge drüber geredet, dass Mando doch immer wieder einfach auch aufs Maul kriegt. Weil ihn es halt einfach menschlich macht, unter Anführungszeichen. Sie kämpfen und er erledigt Burke dann auf gute Luke Skywalker Rancor-Manier, indem er ihn in der Tür einquetscht.
Ja, und bitte erinnere mich, dass wir da zum Schluss nochmal drüber reden.
Über die Tür?
Ja.
Okay. Mhm. Dann holt er sich halt der Reihe nach alle anderen. Er schleicht sich an sie an. Cool war, wie er sich an Mayfeld angeschlichen hat und so im Blick.
Das ist nämlich genau der Punkt. Das war für mich so un-Star Warsig, weil Star Wars erzählt Märchengeschichten, Science-Fiction-Geschichten, Abenteuergeschichten, wie auch immer. Und die Kamera ist dabei eigentlich immer im Hintergrund. Wir haben immer so eine, wie soll man sagen, die Machart ist so weit weg von Arthouse-Kino oder künstlerisch angehauchtem Kino, wie es sein kann. Du hast immer relativ, also das Kreativste an der Star Wars Filmemachart sind eigentlich die Überblendungen mit diesen komischen Kreisblenden und Wischblenden und so. Das ist so ein bisschen das Einzige, was sich der George Lucas da rausgenommen hat. Der Rest fängt einfach die Geschichte ein und ich meine das positiv, er nimmt sich zurück. Es ist kein Film, wo irgendwie der Regisseur beweisen kann, was für kreative Kamerawinkel er sich nicht einfallen lassen kann und was für kreative Techniken und Schnitttechniken auch er nicht verwenden kann. Das macht Star Wars nicht. Und hier haben wir zum ersten Mal etwas, was fast in die Richtung geht, nämlich diese Szene, wo wir Mando im blinkenden Licht immer mal wieder sehen, dann wieder nicht sehen und dann taucht er woanders auf und so weiter. Das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, okay, sowas hätte ich in einem bisherigen Star Wars Film nicht gesehen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder selber wissen. Ich fand es eigentlich ganz cool und ich habe auch nichts dagegen, im Star Wars Universum andere Geschichten zu erzählen.
Ich habe diese Szene auch cool gefunden. Ehrlicherweise haben wir diese Szene halt auch schon in anderen Filmen gesehen. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber dieses Blinken und es kommt das Böse oder der Feind immer näher ist jetzt nicht so spektakulär. Spannend ist vielleicht, dass halt die Erzählperspektive ein bisschen ändert, dass es plötzlich am Mayfeld ist und in dieser einen Szene quasi Mando der Antagonist ist. Mhm. Also die Szene wird ganz klar nicht aus Mandos Perspektive erzählt. Es ist unblutig, wir sehen nicht, was mit Mayfeld passiert. Wir sehen, dass Mando plötzlich auf Quinn trifft und Quinn sagt, hey, aber dein Job ist doch, mich rauszuholen. Hol mich doch raus, du kriegst fett Kohle. Und Mando sagt, man weiß eigentlich nicht, was Mando sagt, man geht.
Quinn betont auch noch diesen Code, von dem er offensichtlich weiß, und da irgendein Loophole oder ich weiß nicht, oder irgendeine Regel, die betont er. Ob die Regel so stimmt, wissen wir nicht, weil Mando kommentiert es nicht.
Und wir sehen halt auch nicht, was er macht mit Quinn, ob er ihn erledigt oder ob er ihn mitnimmt, wir wissen es nicht. Wir landen wieder auf dieser namenlosen Syndikatraumstation, wo Ran auf uns wartet. In seinem Hangar und Ran sagt, und wir sehen, Mando kommt mit Quinn aus dem Schiff, also er hat Quinn tatsächlich mitgebracht. Ich habe eigentlich erwartet, noch dass er einfriert.
Entschuldigung, bevor wir da jetzt ins Finale sozusagen gehen. Wir sehen immer mal wieder den Druiden Zero, der sich mit Baby Yoda ein kleines Versteckspiel liefert.
Hast du das bedrohlich gefunden? Ich habe irgendwie gedacht, weil er so seine Waffe nimmt und ihn irgendwie so jagt.
Definitiv. Ich glaube, der hat sich gedacht, er möchte ihn zumindest kalt stellen. Ob er ihn jetzt umbringt oder nicht, weiß ich nicht. Aber er wollte ihn mindestens gefangen nehmen, glaube ich. Warum auch immer, er hätte ihn auch einfach auf dem Schiff rumfliegen lassen können. Aber vermutlich ist das ein Anhängsel von Mando. Und in solchen, nachdem wir jetzt gegen Mando sind, muss er ihn vielleicht auch kalt stellen. Ich weiß es nicht.
Naja, aber Zero hat doch diese Übertragung von Reeve Grief gesehen.
Ja, stimmt.
Dass er die Beute überliefern soll.
Ja, also vielleicht stimmt. Danke. Genau, also er will ihn definitiv fangen in irgendeiner Form. Das ist die Motivation. Voll.
Aber auf jeden Fall bedrohlich für Baby Yoda.
Definitiv. Und er hat ihn dann auch quasi eingekesselt. Und hier sehen wir jetzt Baby Yoda, wie er die Macht verwenden will. Das erkennen wir daran, dass er die Hand hebt und die Finger wegspreizt und ich glaube die Augen schließt oder so und dann zum Zittern anfängt ein bisschen. Wie wir das von Yoda kennen.
Genau. Du, 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 du.
Genau. Höre eher das Skywalker-Theme im Hintergrund.
Das Macht-Theme.
Das Macht-Theme, Entschuldigung.
Ja, das kommt nämlich bei 7, 8, 9 glaube ich auch vor. Ja, und ich habe den Eindruck gehabt, er schafft's.
Ich nicht.
Aber nein. Er schafft es nicht,
weil er wirklich schießt den Mando. Es kommt Kreuz. Gar nicht so weit, ist mein Eindruck.
Okay, ja.
Ich weiß, das ist nämlich der Punkt. Ich weiß nicht, was er machen wollte. Wollte er ihm den Blaster entreißen? Wollte er ihn weg Force pushen? Oder setzte er gerade zum Teleportieren an?
Ah, wer weiß.
Wir erfahren es nie, was er jetzt hier machen wollte. Vielleicht wollte er ihn auch heilen. Vielleicht hat er irgendwas erkannt, was geheilt werden muss. Ein Computervirus im Druiden.
Aber so wie ich die Inszenierung verstanden habe, sollte es so ausschauen, als hätte er ihn so mit Machtgenickbruch quasi zerbröselt.
Ja.
Weil der Druide halt einfach umfällt. Und ich habe den Eindruck gehabt, sie wollen uns damit suggerieren, dass das Baby Yoda gemacht hat. Aber dann sehen wir wieder mal, wie schon in Folge 4, hinter dem Druiden steht Mando und hat ihn von hinten abgeknallt.
Genau.
Also so wie auf dem Sanctuary-Planeten der Kopfgeldjäger dann von hinten abgeknallt wird.
Genau.
Also wieder ein bekanntes Motiv. Gut, gehen wir ins Finale, treten wir aus dem Schiff.
Mhm.
Also Quinn und Mando schreiten in diesen Hangar. Ran sagt, hä, wo ist der Rest der Crew? Und Mando sagt, keine Fragen, das ist die Policy, right? Und Ran sagt, ja, stimmt, okay. Und bezahlt ihn.
Haha, lol.
Warum?
Da sagen die so, der Ran ist wirklich sehr, wie soll man sagen, stoisch dem gegenüber, dass da jetzt die Crew nicht
seine mehr Crew verloren hat.
Ja.
Und seine rechte Hand Mayfeld. Die Frage ist halt, war das geplant von Ran und von Mayfeld, dass sie das, oder hat sich das durch die Dynamik ergeben, dass sie Mando dort zurücklassen wollten?
Es war geplant, weil wo hätte die Crew das absprechen sollen? Weil sie waren ja dann am Schiff, waren sie immer alle gemeinsam, da haben sie, glaube ich, nie Zeit gehabt, diesen Plan zu schmieden und dann.
Okay, auch, stimmt, ja.
Okay. Haben sie aber alle gleichzeitig den Mando da reingestellt. Ich glaube, das war geplant, ja.
Außerdem wollten sie sicher das super tolle Schiff Razor Crest haben.
Genau.
Gut, da kommt jetzt gleich der nächste Bullshit in der Episode. Also Baby Yoda und Mando fliegen weg. Baby Yoda kriegt wieder seinen Space-Schaltknüppel-Knobbel.
Ja.
Also Mando schraubt den Knüppel da ab und gibt den Baby Yoda. Und Ran sagt, knallzen ab. Und das finde ich jetzt halt insofern Bullshit. Warum bezahlt er ihn? Warum knallt er ihn nicht einfach ab?
Ja, also einfach macht überhaupt keinen Sinn, ja.
Macht wenig Sinn.
Ich meine, das Ding ist, vielleicht, es ist ja nicht so leicht, den Mando abzuknallen.
Das
stimmt. Weil sein Helm halt im Beskar Stahl steckt.
Aber wir haben auch gesehen, es ist nicht so leicht, die Razor Crest abzuknallen.
Ja. Vor allem, weil er dann nicht offensichtlich eine große Flugabwehrkanone hat, sondern irgendeinen einzelnen Jäger nachschicken will,
ja.
Der nicht mal auf ihn auflaut, sondern ihm nachfliegen muss. Den hätte er ja schon früher starten können, oder ich weiß es nicht, aber.
Übrigens wohlgemerkt, ich finde das Design von dem Jäger ist wahrscheinlich das Beste in der ganzen Folge. Der hat wirklich ganz cool ausgeschaut und ich finde, der hat vom Design her wieder so ein bisschen an Naboo erinnert, also
ja,
an die 1-2-3 Designs.
Auch, ja. Oder halt so ein, wie heißt der? B-Wing, glaube ich, oder? Mit diesen runden Kanzeln.
Genau, ja, das ist B-Wing. Ja. Ja. Dieser Jäger braucht auch irgendwie 1000 Jahre, um zu starten. Und Quinn und Ran stehen noch da und lachen ein bisschen Beavis und Butthead-mäßig in der Gegend rum. Und dann kommt Quinn drauf, dass er in seiner Hosentasche den Peilsender stecken hat. Holy fuck, wie konnte er den nur übersehen? Und just in diesem Moment, Mando ist am Horizont, droppen 3 X-Wings in diesen Sektor.
Die erstmal das wegfliegende Schiff gleich ignorieren. Ich meine.
Genau, ist ihnen komplett wurscht.
Ja.
spannend bei diesen drei X-Wings sind die Piloten, nämlich Rick Famuyiwa, der Regie bei der Folge geführt hat und auch bei der Folge 2. Im zweiten X-Wing sitzt Deborah Chow, die führt bei Folge 3 und 7 Regie und unter anderem bei American Gods und Jessica Jones und solchen Sachen. Und im dritten X-Wing sitzt Dave Filoni, Acker-Regisseur von Folge 5 und Produzent der Serie. Die drei und, sind...
Von Clone Wars oder Rebels oder so hat er auch
genau, sehr viel... Genau, also der Head of Animated Star Wars quasi.
Ja, genau.
Diese drei großen Regisseurinnen und Regisseure haben bei der Folge aber wohl, sind so beschäftigt mit ihren X-Wings, dass sie übersehen haben, dass die Folge kompletter Bullshit ist. fliegen auf die Station zu und sagen, hey, das ist eindeutig unser Peilsender, wir sollten einfach mal drauf schießen. Wir kennen die Station nicht und nix, aber wir schießen einfach mal drauf.
Die Logik dahinter ist sowieso komisch. Der Peilsender ist dazu da, dass ein Gefängnismitarbeiter melden kann, Achtung.
Mein Gefängnisschiff wird angegriffen.
Genau. Jetzt fliegen sie dem aber nach, als wäre es ein Peilsender. Dann könnte man sagen, okay, das ist vielleicht, wenn der entführt wird oder so, dass sie ihn wiederfinden und dann würden sie aber nicht auf den Peilsender schießen.
Ja, das kann, also einfach wirklich really, really, really bad writing, meiner Meinung nach. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen dann, ich habe die Folge ein bisschen okay gefunden ab dem Moment, wo Mando alle jagt, weil ich alles so unsympathisch gefunden habe, dass das so ein bisschen
Genugtuung.
Katharsis war.
Ja.
Und, aber es ist alles umsonst. Wir sehen dann, dass alle überlebt haben und in dieser Zelle schlummern.
Genau, und da frage ich dich jetzt, glaubst du, haben sie das nachträglich noch reingepriemelt in die Geschichte, weil dann jemand von Disney gesagt hat, hey, das ist viel zu blutig.
Disney Plus ist für Kinder.
Ja, genau.
Ich weiß es nicht, aber es hat die Folge halt, es hat wirklich einfach so, das war das i-Tüpfelchen oder
ein
japanisches Sprichwort, der Strohhalm, der dem Esel das Knick bricht. Was für eine Kackfolge.
Also, ich habe dich ja vorher gebeten, dass du mich an die Tür erinnerst, weil den Typ in der Tür einsperrt. Also er möchte ihn ja, wie du es gesagt hast, Rancor-mäßig quasi Kopf abschneiden, aber der ist zu stark. Deswegen hebt er halt diese vertikale Tür einfach nochmal auseinander. Aber dann macht der Mando die zweite Tür zu, die horizontale Tür oder andersrum, ich weiß es nicht. Und da wird schon suggeriert, dass der jetzt eigentlich zerquetscht ist, oder?
Voll.
Okay, und wenn er nicht zerquetscht ist, wie würde dem Mando das dann helfen, ihn einzusperren? Also keine Ahnung.
Vielleicht hat es ihn bewusstlos gemacht oder so.
Ja.
Also ich bin wirklich so enttäuscht von der Folge. Wir haben jetzt über 5 Folgen schon geredet. Ich war bei allen irgendwie ziemlich pro und positiv und voll gecatcht und habe mich von Baby Yoda einlullen lassen und so weiter. Aber die Folge war einfach für mich eine wirklich herbe Enttäuschung. Und wäre es die erste Folge gewesen, ich hätte nicht weitergeschaut.
Okay. Ich fand eigentlich, sie hat ganz gut funktioniert als das, was sie war, halt so eine Heist-Geschichte mit einer Crew, die aus lauter Bösewichten besteht und so, die mich jetzt auch nicht wirklich überraschen konnte in der Geschichte natürlich, aber sie hat schon funktioniert und hauptsächlich deswegen, weil die Inszenierung ganz passabel war. Ich fand eigentlich den weißen Gang, auch wenn er jetzt, wie du es gesagt hast, sehr bland war, das war so der weiße Gang von einem... Ich finde echt, hat mich ein bisschen an Kubrick erinnert, weißt du, auf der ISS wird es ja auch nicht durchdesignt ausschauen, da hast du auch zweckmäßige Sachen, ja.
Nee, aber ich finde, man hätte es schöner zweckmäßig, also ein bisschen runder, oder ich weiß es nicht, ich finde, es hat halt einfach ausgeschaut, als hätten sie den Gang von ihrem super coolen Stagecraft-Studio zum Klo rüber, als hätten sie den Gang halt schnell noch 2 Lichter überall dran geschraubt und also für mich war er nicht stimmungsvoll. Für mich ist der Gang sowas, was ich von Star Trek erwarte. Mhm. Star Trek hat die Qualitäten meiner Meinung nach nicht im Design, sondern halt in Überlegungen, in Geschichte und so weiter. Ich hätte den Gang von Star Trek erwartet und nicht von Star Wars.
Mhm.
Und ja.
Ja, also jedenfalls für mich war es halt eine Star Wars untypische Geschichte, aber ich bin eigentlich damit einverstanden, sowas zu machen. Ich habe schon bevor, wann war das? Ich glaube, wie sie Episode 7 angekündigt haben oder wie sie die Anthology-Filme angekündigt haben, damals im Lichtspielcast schon, haben wir mal ein bisschen drüber geredet. Ich finde, das Star Wars-Universum ist groß genug, dass man da andere Geschichten auch erzählen kann als nur Space Opera, weil du kannst ja allein auf der Erde was ein einzelner Planet ist, schon sehr viele Geschichten erzählen, von Komödie über Heist-Movies, über Thriller, über Horror, was auch immer, ja. Warum nicht auch im Star Wars-Universum? Ich bin da voll dafür.
Da bin ich auch voll dafür. Vor allem in Solo, wenn du dich erinnern kannst, haben sie auch schon so eine Heist-Szene gehabt, wo sie diesen sich drehenden Zug angreifen.
Ja, oder auch eine Kriegsfilmszene. Und ich finde, beides hätte dem Film besser getan, wenn er das mehr verfolgt hätte. Aber ist eine andere Geschichte. Und
Ja,
auch,
stimmt.
ich finde auch Rogue One ist eher sowas wie ein Heist-Movie oder ein Kriegsfilm sogar, als ein Space-Opera. Also damit habe ich kein
Da
Problem.
spricht, bin ich ganz bei dir. Also je kreativer, desto besser. Also von mir aus kann ich sogar, keine Ahnung, eine Sitcom-Folge machen, wenn es funktioniert. Das Problem ist, ich finde, es funktioniert nicht als Heist-Movie, weil die Charaktere einfach so belanglos und uninteressant sind.
Ah, ja.
Also, wie ich erwähne es wieder mal, Firefly, da gibt es auch solche Szenen. Und es funktioniert halt einfach, weil die Charaktere alles ruppige, raue, aber durchweg sympathische, selbst die Arschlöcher, selbst der Muscle. Wirklich, Firefly, hättest du die Charaktere von Firefly in der Folge gehabt, die Folge wäre perfekt. Aber du hast halt völlig belanglose Klischee-Charaktere, die nichts hergeben, außer dass sie halt zufällig Star Wars-Figuren wie Twi'leks sind. Ja, also
Ja,
I'm very unsatisfied.
ich kann dir objektiv wenig entgegenstellen, diesen Argumenten. Da hast du vollkommen recht. Und jetzt, wo wir drüber geredet haben, ist mir auch ein bisschen mehr bewusst worden, als zu dem Zeitpunkt, wo ich die Serie gesehen habe. Wo ich zwar die Fehler zum Teil schon ein bisschen gesehen habe, aber sie mir ein bisschen wurscht waren. Ja, ich fand sie ganz okay inszeniert, eigentlich zumindest.
Ja.
Das wollte ich, glaube ich, raus, dass ich sie eigentlich als abgeschlossene Serie oder Episode ganz okay fand. Wiederum, wir haben nichts über die große Geschichte, hat uns nichts weitergebracht. Aber das ist halt okay, das ist halt. Wir wissen halt jetzt, wir sind jetzt im MacGyver, wir sind jetzt im A-Team, wir sind von mir aus im Star Trek, wir sind halt im Exotic of the Week oder im Heist of the Week, im Evil Guy of the Week, whatever, ja.
Und wir sind halt wirklich am Ende genau da, wo wir am Anfang sind. Also, wenn die wenigstens gestorben wären. Also, mir geht es nicht um mega Bloodshed oder so, aber ich meine, die sind halt wirklich so kinderfreundlich dann in der Zelle und grummeln noch mal so raus. So.
Kann das ja nicht sagen, Mando, und die Fäuste in
Mando,
den
das
Himmel
wirst du mir
recken, ja.
büßen. In Staffel 7 werden wir wieder auftauchen.
Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Wo kommt das immer vor?
Da möchte ich kurz einwerfen, eine der besten Szenen überhaupt in Valerian von Luc Besson. Da gibt es ganz am Anfang auch diesen Heist, wo sie dieses Ding fladern müssen aus dieser multidimensionalen Stadt oder was,
Bazar.
Marktplatz, Bazar. Und da kommt halt auch dieser Böse, der sagt, das wirst du mir büßen, ich werde dich verfolgen und wenn es das Letzte ist, was ich tue, und er kommt einfach nie wieder vor. Und ich finde das so fantastisch, weil es einfach so mit, also generell, der Film bricht mit sehr vielen Filmregeln, was ich sehr schön finde, aber das ist, ich schweife schon wieder ab.
Dazu haben wir übrigens eine Episode im Lichtspielcast aufgenommen, der Jo und ich. Eine Bonus-Episode. Kannst du dich erinnern?
Über Valerian?
Ja?
Nein, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern.
Ja, haben wir, ja.
Ich
Haben
werde es
wir.
nachholen.
Da haben wir spontan
Nachhören.
eine kleine Review-Episode aufgenommen. Also im Lichtspielcast zu finden.
Very nice. Ich werde reinhören.
Um deine Erinnerung aufzufrischen.
Sehr
Gut,
gut.
gut, gut. Okay, also du warst enttäuscht, ich war so meh. Auf IMDb hat die Folge tatsächlich eine relativ gute Bewertung, zumindest besser als die letzten zwei, drei.
What? What?
Ja. Ab jetzt glaube ich, unsere Prognose war ja, apropos Prognosen, ich schicke das kurz vorweg, ich hatte auch prognostiziert, wir sehen keine Raumszenen. Wir haben hier eine Episode, die quasi nur im Raum spielt, also so viel zu meinen Prognosen.
Ja.
Ich möchte hier nicht irgendwas verheimlichen. Aber unsere Prognose war ja, dass jetzt die letzten beiden Episoden quasi so das Setup für das Finale sind und ein Finale, was quasi die Überhandlung weiterbringen wird oder zum Abschluss bringen wird.
Also die Geschichte mit Baby Yoda und dem Klienten.
Genau, und meine Prognose, um wieder mal zur Qualität meiner Prognosen zu kommen, war ja in der, ich glaube, dritten Episode, dass wir jetzt vom Klienten und der Gilde quasi nichts mehr hören oder zumindest nur noch als Verfolgervehikel dienen und nicht mehr in die Handlung groß eingreifen, aber ich glaube, selbst das ist falsch, weil wir haben jetzt den Grief nochmal gesehen, der irgendwas redet von wegen, ja, der Klient, ich weiß nicht, hat man das jemals verstanden, was er wirklich sagt?
Nein, also ich habe es nicht so verstanden, aber.
Aber es hat offensichtlich den Zero dazu angehalten, Baby Yoda zu versuchen zu schnappen und vermutlich dann an Werner Herzog auszuliefern in weiterer Folge.
Was ich halt schade gefunden habe, auch einfach, also die Folge, was bei der Folge toll funktioniert, sind halt wieder diese Star Wars-Elemente, die reingedroppt werden. Die X-Wing-Piloten sind alles Regisseure von den Folgen. Also diese Anspielungen, diese ganzen Easter Eggs. Nur es bleibt halt, finde ich, also das macht sie ja gut. Es bleibt nur einfach sonst nichts über in der Folge, für mich.
Mhm.
Kurz noch, für mich sehr positiv, also Story und Drehbuch ist von einem gewissen Christopher Yost in dieser Folge. Und für mich sehr positiv, es ist die einzige Folge, die er geschrieben hat. Deswegen hoffe ich, dass es besser weitergeht. Ja, dieser Yost, der ist unter anderem einer von den Thor 3-Writern und er hat viele Star Wars Rebels-Episoden geschrieben und diverse Marvel-Animated-Sachen und so weiter. Für mich hat er die Mando-Folge nicht zu Ruhm geführt.
Okay. Ich muss sagen, auch wenn du es ganz gut gefunden hast, dieses Star Wars Name-Dropping hätten sie sich auch sparen können. Warum da jetzt jeder irgendwie weiß, was ein Gungan ist und wie die reden. Ich meine, ja, die waren mal Teil des Senats, vielleicht deswegen.
Ja, nein,
aber es macht einfach das Universum so klein, weißt du eh, das ist halt irgendwie.
Ja, voll.
Also nicht nur den Gungan, sondern auch Canto Bight, ja. Das sind, man merkt einfach, oh, das ist ein Eck im Universum und wir befinden uns offensichtlich nur in diesem Eck.
Ja, zwischen Tatooine und Naboo.
Genau, da spielt sich alles ab. Naja.
Ah. Ja, hast du noch was anzumerken?
Ich glaube nicht. Ich glaube, für mich war es das.
Also ich bin wer, der gern auch in nicht so guten Filmen irgendwie positive Dinge hervorhebt. Ich kann dir schöne Sachen in Twilight sagen, ich kann dir schöne Sachen in Fifty Shades of Grey sagen, hauptsächlich der Soundtrack. Aber bei der Folge kann ich halt positiv hervorheben, das Design von der Raumstation vom Syndikat, das Design von diesem Jäger, das hat mir gut gefallen. Auch die Droiden, so belanglos sie sein mögen, schauen halt Star Wars-mäßig aus, die erinnern an die Kampfdroiden aus der ersten Trilogie, also aus 1, 2, 3.
Mhm. Wobei eher an die späteren, die so ein bisschen beefiger waren. Ja, weil die Kampfdroiden aus Episode 1, die schießt einmal ab und sie waren im Arsch. Hier halten sie ein bisschen mehr aus.
Dann, was ganz lustig war, irgendwann haben sie mal so als Witz, also weil Mayfeld war Scharfschütze vom Imperium.
Ja.
Und er sagt, ja, er war beim Imperium Scharfschütze. Und Mando sagt, ja, das bedeutet gar nichts. Und Mayfeld sagt, ich war kein dummer Sturmtruppler oder so.
Genau, weil die also, ja bekannt dafür sind, dass sie nichts treffen. Ja.
Das finde ich ganz lustig, dass sie dieses Klischee da irgendwie aufgegriffen haben.
Das heißt, das ist auch ein In-Universe-Gag, dass Sturmtruppler nichts treffen.
Wobei man ja sagen muss, dass zumindest die First Order Stormtroops eigentlich ziemlich was drauf haben. Die können ja richtig so gegen jedes fighten und so weiter.
Ja.
Ja.
Die haben gelernt, dass sie fehlen, ja.
Voll, ja. Voll. Das ist für mich das Einzige, was ich wirklich positiv hervorheben kann. Du hast gesagt, der Gang und so weiter erinnert an Odyssey 2001 und an Alien und so weiter. Möglich, dass es müde Schatten davon sind, aber sie haben halt einfach nicht die Qualität davon.
Okay. Ja, dann hoffen wir.
Kann nichts mehr dazu sagen, ich bin.
Dann hoffen wir einfach, dass die nächste Episode besser wird. Also ich hoffe es für ein Jo. Und natürlich auch für mich. Eh klar, ich hoffe immer, dass was besser wird. Es kann immer noch besser werden. Für heute war es das jedenfalls mit unserer Eskapode. Wir hoffen, dass auch unsere Eskapoden noch immer besser werden, auch wenn sie jetzt schon, wie ich sehr selbst finde, ziemlich in Ordnung sind. Ich hoffe, ihr findet das auch alles, aber über Fragen und Feedback und ich sag mal, wie sagt man denn mal, konstruktive Kritik freuen wir uns natürlich. Am besten, ihr schickt uns entweder eine Mail, eskapoden@kinofilme.com oder hinterlässt uns einen Kommentar auf der Website. kinofilme.com/eskapoden. Da gibt es immer die Artikel verlinkt und da kann man immer kommentieren. Also dort findet ihr auch, also kinofilme.com/podcast zum Beispiel, findet ihr alle Podcasts, die auf kinofilme.com gehostet sind, unter anderem eben der Lichtspielcast. Den mache ich eben mit zwei anderen Kollegen normalerweise. Hört dort gerne mal rein. Und Jo, du bist ja auf Twitter. Wo findet man dich und wo findet man dich im Internet und was treibst du da so?
Man findet mich auf Twitter unter WhiteRabbit360 zusammengeschrieben. Ich freue mich, wenn mir irgendjemand Feedback gibt. Ansonsten schreibe ich momentan für kinofilme.com Recaps zu den Mando-Folgen.
Mhm.
Und abgesehen davon bin ich hauptsächlich mit meiner Masterarbeit und am Verzweifeln beschäftigt. Und wo findet man dich? Außer im Lichtspielcast?
Genau, ich bin unter @mojack auf Twitter zu finden. Wenn ihr uns beide anschreiben wollt auf Twitter, am besten @eskapoden. Das ist unser Twitter-Handle. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alles gesagt. Bitte abonniert uns bei Spotify und Apple Podcast oder im RSS-Feed eurer Wahl oder mit dem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns natürlich über Abos und Reviews eben, Bewertungen, was auch immer gibt. Ich habe was gehört bei Podcast Addict, gibt es jetzt dann anscheinend bald die Möglichkeit, Reviews zu machen. Probiert es doch mal aus und reviewt uns dort, wer das nutzt. Und sonst freuen wir uns, wenn wir uns wieder hören. Macht's es gut. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.